Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Chalo Indien. Heute geht es weiter mit der Staffelreihe Reiseziele und Region Indiens. Und zwar spreche ich heute über den südindischen Staat Kerala. In der Folge davor ging es ja um den Staat Himachal Pradesh, hoch oben im Norden Indiens. Und jetzt geht es einmal ganz in die entgegengesetzte Richtung, also wirklich an die südlichste Spitze von Indien, hinab in den Staat Kerala. Und vielleicht werdet ihr das dann auch merken, dass ich tatsächlich die Staaten jetzt so in der Reihenfolge ausgewählt habe, wie sie mir auch die liebsten sind, weil ich natürlich auch über meine Lieblingsstaaten sehr, sehr gerne spreche und euch auch gerne mehr darüber erzähle, euch Reisetipps geben möchte, über ein paar schöne Ziele euch näher informieren möchte. Ja, Kerala nennt man in Indien auch God's Own Country, also der Staat des Gottes, wo Gott zu Hause ist. Und wenn ihr selbst schon mal in Kerala gewesen seid oder nach Kerala reisen werdet, merkt man das dann auch ganz schnell, was damit gemeint ist. Also Kerala ist wirklich wie so ein göttliches Paradies. Es ist total grün, üppig, viele Palmen. Es hat eine 600 Kilometer lange Meeresküste am Arabischen Meer. Es hat die Backwaters, ein riesengroßes Kanalsystem. Die Western Ghats, also auch ein Gebirge, wo es hoch hinauf geht auf bis zu 2600 Meter. Es gibt unzählige Gewürze, Teeplantagen, soweit das Auge reicht. Viele, viele Nationalparks mit einzigartigen Lebewesen, einer einzigartigen Flora und Fauna. Tolle, kleine, portugiesisch geprägte Städte, viel Ayurveda. Und ja, eignet sich eben ganz besonders dafür, viel Natur zu erleben, die Menschen kennenzulernen, die sehr, sehr liebreizend sind und ja, auch Ayurveda-Kuren zu machen, Yoga zu praktizieren. Und wie ich ja auch immer wieder betone, sind für mich die schönsten Gegenden Indiens wirklich eher die landschaftlich geprägten Regionen, also weg von den Städten. Und das funktioniert dann bei einer Reise nach Kerala natürlich ausgesprochen gut, weil es einfach, ja, vor allem landschaftlich geprägt ist. Auch wenn es in diesem Podcast natürlich nicht um Zahlen und Fakten gehen soll, möchte ich euch doch einige wenige nennen, damit ihr so ein kleines Gefühl habt. Es gibt 33 Millionen Einwohner in Kerala auf 40.000 Quadratkilometer. Ich hatte ja schon erwähnt, die lange, lange Küste ist 600 Kilometer lang. Also dann kann man sich auch erstmal wieder die Größenverhältnisse verdeutlichen. Auch wenn auf der indischen Karte Kerala ganz unten im Süden relativ klein aussieht, ist es doch ein relativ langgezogene Region. Interessanterweise, und das ist für mich auch immer sehr, sehr wichtig, die Alphabetisierungsrate liegt bei 96,2%. Also Bildung steht in Kerala ganz, ganz weit oben und wird sehr hoch angesehen. Auch eine sehr wichtige Zahl ist das Verhältnis von Männern und Frauen. Also auf 1084 Frauen kommen 1000 Männer. Und das ist ja endlich auch mal so ein Verhältnis, was wir uns eigentlich auch für ganz Indien wünschen würden. Das heißt, Frauen sind genauso viel wert in Kerala wie Männer. Und das ist ja, wie gesagt, leider nicht überall in Indien der Fall aufgrund ja, von Tradition und veralterten Denkstrukturen. Und mir ist das hier noch einmal so wichtig zu betonen, dass ihr also auch mitbekommt, okay, Indien ist nicht gleich Indien. Indien ist ein Subkontinent und je nachdem, über welche Region wir uns unterhalten, kann das auch schon ganz, ganz anders sein. Also kann es durchaus auch schon viel, viel fortgeschrittener sein in Denkstrukturen. Bildung kann viel, viel höher sein. Der Wohlstand kann höher sein. Und tatsächlich, wenn ihr in Kerala unterwegs seid, man merkt das. Man merkt das dann sogar noch mal viel mehr, wenn man aus Nordindien in das lieblichere Südindien kommt und insbesondere nach Kerala, wo es wirklich wunderschöne Häuser gibt, wo man das Gefühl hat, ja, dass die Menschen auf einem ganz guten Wohlstandsniveau leben, das in keinster Weise zu vergleichen ist mit dem in Nordindien. Also man hat das Gefühl, dass dort in Kerala die Menschen gute Arbeit haben, Landbesitzer sind. Es gibt recht viele schöne Villen und es ist einfach eine sehr, sehr gute Infrastruktur auf verschiedenen Ebenen vorhanden. In Kerala ist auch mit 3,3% Bevölkerungswachstum eines der Regionen in Indien, wo das Bevölkerungswachstum am niedrigsten ist, das spricht ja auch für sich. Und es liegt von den 29 Staaten auf der 8. Position im Bereich Ökonomie. Also es ist relativ wohlhabend. Das liegt zum einen an der Fischerei, an dem großen Gewürzexport, natürlich auch an dem Tourismus und interessanterweise mindestens ein Familienmitglied geht in die arabischen Staaten zum Arbeiten und sorgt da natürlich auch mit einem höheren Einkommen, dass auch ja die Ökonomie in Kerala tatsächlich dann ein bisschen oder das Einkommen in Kerala einfach ein bisschen höher ist als im restlichen Teil Indiens. Also ihr merkt schon, wenn ich über Kerala spreche, da gibt es ziemlich viele positive Fakten, ein relativ fortschrittlicher Staat. Das soll wohl auch daran liegen, dass Kerala kommunistisch geprägt ist, von einer kommunistischen Partei auch seit vielen, vielen Jahren geführt wird. Und diese kommunistische Partei sorgt einfach für viele soziale Gerechtigkeiten, für eine gute Verteilung des Wohlstands. Zudem spricht man ja auch immer davon, dass Südindien die Light-Version von Indien sei, auch gerade als Reisender, wenn man Indien besucht. Und das stimmt schon wirklich so. Also im Vergleich zu dem recht rauen, harten, anstrengenden Nordindien im übertriebenen Sinn, ist Südindien schon an sich viel, viel lieblicher, was natürlich auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Also das ist in Kerala insbesondere natürlich auch, dass dort der Wohlstand ein bisschen höher ist, aber auch, dass vom Klima, also wir sind ja in Äquatornähe, sehr subtropisch ist, diese Üppigkeit an Natur, es ist nicht ganz so viel Verschmutzung, die vorzufinden ist. Es ist nicht ganz so viel Armut vorzufinden und einfach wirklich diese üppige Pracht an Flora und Fauna. Natürlich, Meer spielt auch eine Rolle. Es gibt dann auch einige schöne Strandresorts oder Strandorte, die sich wirklich wie Urlaub anfühlen. Und ich würde tatsächlich fast sagen, dass ja Kerala schon in eine indische Region ist, die man als Urlaubsregion betrachten kann, wobei ich immer vom Rest Indiens eher sprechen würde, dass es ein sehr, sehr interessantes und spektakuläres Reiseland ist und weniger Urlaub. Für alle, die sehr naturverbunden sind, die es lieben, aktiv zu sein in Form von Wanderung, Fahrradreisen, die tiefer in den Ayurveda eintauchen wollen und eine Ayurveda-Kur machen möchten oder auch die Yoga intensiver praktizieren möchten. Für all die ist Kerala ein sehr, sehr schönes Reiseziel. Und auch wenn man nicht so viel Zeit hat, also tatsächlich schon in 2 Wochen kann man eine wunderschöne Zeit in Kerala verbringen. Einfach, weil hier tatsächlich die einzelnen Destinationen innerhalb von Keralas relativ dicht beieinander liegen. Also wir sprechen hier von Stunden, 3 bis 4 Stunden liegen die teilweise auseinander, und das heißt, dass man eben nicht einen ganzen Tag und eine ganze Nacht unterwegs ist, um zum nächsten großen Ziel zu kommen, sondern dass man vielleicht ja so einen halben Tag unterwegs ist und dann schon wieder was ganz, ganz Neues kennenlernen und erfahren, erleben darf. Kerala ist sowohl für individuelle Backpacker-Reisende geeignet, als auch für Privatreisende, die dann mit dem Fahrer unterwegs sind und von Ziel zu Ziel fahren, als auch für Gruppenreisende. Wir bieten über Chalo-Reisen wirklich alles und für jedermann an, also sei es von Tuk-Tuk-Touren, wo man selbst mit einer Autorikscha durch die Gegend fahren kann, über tolle Fahrradreisen, über Multiaktivreisen, wo wir Kajaktouren in den Backwaters, kleinere Fahrradtouren, mehrtägige Wanderungen miteinander verbinden. Ja, oder eben auch mehrwöchige Ayurveda-Aufenthalte in Kliniken oder in ayurvedischen Strandresorts. Und gleichzeitig kann man natürlich auch viel Kultur erleben, im Besuch der kleineren Städte. Man ist sehr nah bei den Menschen. In Kerala gibt es ein sehr ausgeprägtes Konzept von Homestay-Unterkünften. Das heißt, man lebt bei den Menschen zu Hause wie so bei einer Pension, hat zwar sein eigenes Zimmer und Badezimmer, aber bekommt doch ganz, ganz viel vom häuslichen Leben mit. Und was ich auch immer ganz gerne auf unseren Kerala-Reisen mache, ist so ein kleiner Mini-Ausflug in den Nachbarstaat Tamil Nadu, der sehr hinduistisch geprägt ist, und dort die ein oder andere Tempelstadt zu besuchen, sodass man auch mal so ein wuseliges indisches Stadtleben kennenlernt, was man ja auch nicht unbedingt missen möchte, einen großen Tempel besucht, die bunten Märkte erlebt, um da auch noch so einen kleinen Einblick zu haben. Was vielleicht auch noch sehr, sehr interessant für euch ist, Kerala, würde ich sagen, besteht zu ein Drittel aus Christen, ein Drittel Hindus und ein Drittel Muslimen, so ungefähr, so Pi mal Daumen. Und diese drei Regionen leben auf einer sehr vorbildlichen Art und Weise wirklich miteinander. Also während man im Rest Indiens schon eher das Gefühl hat, dass gerade Hindus und Muslime eher nebeneinander existieren und von ja gegenseitig nicht so viel voneinander halten, erlebe ich das in Kerala ganz anders. Also da sind Muslime mit Christen befreundet und Hindus sowieso mit allen. Interessanterweise wird auch in Kerala von allen fast Rindfleisch gegessen. Also das ist ja ein großes Tabu im restlichen Indiens, aber in Kerala eben nicht. Und alle feiern alle Feste miteinander, alle sind miteinander befreundet. Und so auch ein großer Augenöffner für mich war zum Beispiel, als ich mitbekommen habe, dass der Ayurveda-Arzt in der Klinik in Nord-Kerala, wo ich öfter Ayurveda-Retreats anbiete, auch muslimisch ist, obwohl ja Ayurveda eine vedische Praxis ist, woraus ja dann auch sich der Hinduismus entwickelt hat. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und ja, manchmal in einem Ort sieht man ja gleich gegenüberstehend ist dann eine Kirche, dann ein hinduistischer Tempel und nebenan eine Moschee. Und ja, das ist irgendwie ja ein sehr, 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 sehr schöne Sache einfach, wenn man sonst im restlichen Indiens dieses Miteinander eben nicht erlebt. Bevor ich euch gleich über einzelne Ziele in Kerala noch etwas mehr erzählen möchte, möchte ich noch einmal intensiver auf das Thema Yoga und Ayurveda in Kerala eingehen. Ayurveda ist in Kerala sehr heimisch, hat dort eine sehr, sehr tiefe Tradition und wird auch wirklich noch dort richtig gelebt, von den Menschen auch. Und es gibt sehr, sehr viele ayurvedische Kliniken und Krankenhäuser für die Menschen vor Ort selbst. Also da können die sozusagen sich selbst entscheiden, gehe ich in ein modernes Krankenhaus oder gehe ich in ein staatliches ayurvedisches Krankenhaus. Also die beiden medizinischen Formen sind sehr gleichberechtigt und auch zu Hause werden viele ayurvedische Hausmittelchen verwendet. Und daher bietet sich das natürlich auch an, wenn man vorhat, eine Ayurveda-Kur zu machen, das tatsächlich auch in Kerala zu machen, auch wenn es natürlich der Ayurveda in ganz Indien praktiziert wird und es dort auch noch andere Orte oder andere Krankenhäuser, Kliniken, Resorts in ganz Indien gibt. Ich arbeite mit 2 Häusern zusammen in Kerala, wo ich regelmäßig Ayurveda-Kuren veranstalte oder vermittle. Das ist zum einen ganz oben in Nordindien, in Nordkerala bei Kannur, die Ayurveda-Klinik Greens Ayurveda, die verlinke ich euch auch nochmal. Da kann man mit ziemlich authentisch Ayurveda-Kuren und auch Ayurveda-Ausbildungen machen. Und es ist eben kein Resort, sondern es ist eine Klinik, aber eine Klinik, die unseren westlichen Bedürfnissen nach Sauberkeit, nach Struktur, doch nach Komfort sehr, sehr angepasst ist. Aber immer noch in einem Rahmen, sodass diese Kur sehr, sehr erschwinglich ist auch. Also selbst Inder kommen dahin, um eine Ayurveda-Kur zu machen. Und diese Anwendungen, die Konsultation mit den ayurvedischen Ärzten, die sind auf höchstem Niveau. Man wird von den Ärzten betreut, hat eine umfassende Konsultation am Anfang und dann wird ein Therapieplan erstellt. Man hat dann für die nächsten Wochen seine eigenen Therapeuten, die ein 2-, 3-, 4-mal am Tag die Anwendungen geben, die auch jeden Tag wieder erneut aufs Neue abgestimmt werden. Es sind die ayurvedischen Mahlzeiten und Medikamente inkludiert, Yogastunden und wer mag, kann wie gesagt auch dort Ausbildungen machen. Ich mag es wirklich sehr. Man ist dort mitten in einem indischen Ort, also diese Klinik, weil die ja in den Jahren immer mehr gewachsen ist, besteht die aus verschiedenen kleinen Häuschen. Und in einer Ortschaft, also man bekommt dann mit, wie in den Nachbarnhäusern gekocht wird, die Wäsche gewaschen wird, wie richtiges indisches Leben auch um einen herum noch stattfindet, was man ja auch irgendwie nicht missen möchte, wenn man schon den ganzen langen Weg nach Indien gereist ist. Da die Klinik ist auch wenige Gehminuten nur vom Strand entfernt, wobei man sagen muss, dass der Strand schon sehr indisch und sehr untouristisch ist, was heißt, dass der durchaus auch mal ein bisschen schmutziger tatsächlich sein kann, weil die Inder da noch nicht so ein richtiges Gefühl haben und selbst den Strand nicht so nutzen, wie wir ihn nutzen. Also wer mal Lust hat auf ein sehr authentisches Ayurveda-Erlebnis, dem kann ich diese Klinik wirklich sehr ans Herz legen. Entweder mit mir als komplette Kur deutschsprachig betreut oder eben auch alleine. Die andere Einrichtung ist ein Ayurveda-Strandresort, das Turtle Beach Resort am Mararikulam-Strand. Das ist nicht weit weg von Kochi in Zentral-Kerala und dort kann man Ayurveda auf eine luxuriöse Weise erleben, aber dennoch auf höchstem Niveau mit sehr guten Ärzten, sehr guten Therapeuten, sehr, sehr gutem Essen. Man hat einen ayurvedischen Garten, einen Schmetterlingspark, ist direkt am Strand, es gibt einen Pool, man hat ein großes Cottage, in dem man lebt. Also das ist dann alles einfach noch eine Klasse komfortabler. Darüber hinaus gibt es natürlich in ganz Kerala viele, viele ayurvedische Einrichtungen, wo man eine Kur machen kann. Auch Yoga kann man in Kerala erleben, natürlich während einer Ayurveda-Kur oder auch im wunderbaren Shivananda-Ashram am Neyyadam. Das ist unten in Südkerala bei Trivandrum, der Hauptstadt von Kerala. Oder es gibt auch viele schöne Yoga-Zentren, zum Beispiel in Kollam oder am Wakala-Strand. Das sind zwei Strandgebiete, die schon etwas mehr touristisch geprägt sind. Und ja, da kann man tags oder kann man morgens, abends an den Yogastunden teilnehmen und tagsüber das Strandleben und Kerala genießen. Ansonsten, was wir auf unseren Chalo-Reisen machen, ist, dass wir, sei es bei einer Fahrradreise oder bei einer aktiven Kulturreise, dass wir dann auch immer morgens oder abends auf den Dachterrassen, in den Einrichtungen, im Garten auch dann Yogastunden anbieten. So, dann stelle ich euch noch einzelne Orte oder Gegenden innerhalb von Keralas vor mit ein paar Tipps, was ihr dann dort auch vor Ort machen könnt. Viele Reisen nach Kochi oder über den internationalen Flughafen Kochi an. Und die größere Stadt drumherum nennt sich Ernakuleum oder Cochin. Und das touristische Kernstück ist Fort Kochi. Das ist eine Insel und dort ist auch gleich der natürliche Hafen. Und ja, dieses Fort Kochi ist sehr, sehr portugiesisch geprägt. Man wirkt sich fast gar nicht mehr so richtig in Indien. Es gibt kleine süße Sträßchen mit sehr, sehr netten Läden und Cafés, wo man auch wirklich mal einfach nur bummeln kann, was oft in Indien ja tatsächlich gar nicht so richtig der Fall ist. Und ja, das liegt daran, dass Kerala oder auch dort speziell diese Region immer wieder von erst Arabern, dann den Portugiesen, dann den Niederländern, dann den Briten genutzt worden ist oder die dann auch als Kolonialmacht über diese Region geherrscht haben, einfach alleine schon durch den oder wegen des Handels mit den ganzen Gewürzen, die tatsächlich überwiegend aus Kerala kommen. Auch Vasco da Gama, der praktisch ja offizielle Entdecker von Indien, wurde in einer Kirche tatsächlich von Fort Kochi begraben. Sein Körper wurde da jetzt auch entfernt mittlerweile, aber nur, dass ihr eine Idee habt, welche portugiesische Atmosphäre es haben kann. Also viele kleine nette Sträßchen, viele Kirchen, es gibt auch einen Friedhof, es gibt einen niederländischen Palast, es gibt ein jüdisches Viertel mit einer uralten Synagoge, weil natürlich auch die Juden ja sehr, sehr viel Handel betrieben haben. Man kann an den Hafen gehen, zum Fischermarkt und dort sehen, wie mit den chinesischen Fischernetzen gefischt wird. Also diese chinesischen Fischernetze könnt ihr euch so vorstellen, dass es ein großes, großes Netz ist, das über Gewichte dann entweder hinab ins Wasser gleitet und dann wieder mit Manneskraft und Gewichten hinausgezogen wird. Und wenn man Glück hat, hat man ein paar Fische gefangen. Und diese Fischermethode ist tatsächlich in ganz Kerala sehr, sehr, sehr verbreitet. Und es macht Spaß, sich das anzuschauen. Außerdem, wenn man in Fort Kochi ist, macht es Sinn, in kleinen Homestays zu übernachten, um dann auch Familienanschluss zu haben. Zum Frühstück bekommt man dann immer ein sehr, sehr authentisches Kerala-Frühstück, das sich vom nordindischen Frühstück dann zum Beispiel auch sehr stark unterscheidet. Man kann an Kochkursen teilnehmen, man kann Yogastunden machen, so wie es sich ja auch für einen sehr touristischen Ort gehört. Und man kann sich auch Kathakali anschauen. Kathakali ist eine sehr, sehr alte Theaterform, die aus Kerala stammt, wo die Darsteller nach jahrelangem sehr, sehr harten Training mit Mimik und Gestik allein ihre Rollen spielen und Emotionen darstellen und die dann auch sehr, sehr spektakulär geschminkt sind. Und das kann man sich auch einmal anschauen. Das ist wirklich sehr interessant. Rund um Kochi gibt es auch Karali-Zentren. Karali ist die traditionelle Kampfkunst, die auch aus Kerala stammt. Und ich finde sie sehr, sehr einzigartig, weil als Yogi sehe ich da auch viele Elemente aus dem Yoga. Sie ist eine Kampfkunst, bei der Konzentration eine große Rolle spielt, Geschmeidigkeit, Beweglichkeit. Und ja, es ist zum einen interessant, so ein Training sich mal anzuschauen, beziehungsweise wer da sowas gerne mag und selbst im Kampfsport zu Hause ist, der kann da tatsächlich auch dann mit trainieren. Ich hatte ja auch kurz schon beim Frühstück erwähnt, das Essen in Kerala, es unterscheidet sich natürlich vom Essen in Nordindien, aber auch vom restlichen Zubereiten der Mahlzeiten in ganz Indien. Kerala ist das Land der Kokosnüsse mit sehr, sehr vielen Palmen und dementsprechend wird die Kokosnuss natürlich auch in allen Formen und Varianten genutzt für die Zubereitung vom Essen, sei es über Kokosnussmilch, das Kokosnusswasser, das Kokosnussöl, geraspelte Kokosnuss oder Kokosnuss in Scheiben. Und dadurch, dass auch viele Christen und Muslime in Kerala leben, ist die Küche tatsächlich sehr, sehr fischreich. Sie ist ja schließlich eine lange, lange Küste, an der sich Kerala erstreckt, aber auch sehr fleischlastig. Ich hatte ja auch schon erwähnt, ja sogar Rindfleisch wird zubereitet in Kerala, was ja sonst in Indien sehr unüblich ist. Aber an alle Vegetarier keine Angst, es gibt richtig, richtig gute vegetarische Gerichte. In Form von Gemüsen, Suppen und Linsenzubereitungen, die alle sehr, sehr schmackhaft sind. Eines der bekanntesten Gerichte ist die sogenannte Dosa. Das ist ein großer fermentierter Reis- und Linsenpfannkuchen, der dann auch oft gefüllt ist und mit einem leckeren Kokosnuss-Chutney und einer sogenannten Samba, einer Linsensuppe, serviert wird. Oder auch die Parota, das ist ein gefaltetes, es ist ein Fladenbrot, das aus verschiedenen Schichten besteht, so ein bisschen blätterteigähnlich. Und das ist auch sehr, sehr lecker, wenn man es zusammen mit Currygerichten isst. Kerala wird sehr, sehr viel Reis angebaut und es gibt eine sehr besondere Reisform, die mehr so rundlich ist. Und die werdet ihr dann auch öfter zu essen bekommen, wenn ihr in Kerala reist. Und dann gibt es ein sehr, sehr spezielles Gericht, das nennt sich Sadia. Und wenn ich sage Gericht, ist es eigentlich schon falsch, weil es ist eher eine Kombination aus mehreren Gerichten. Sadia wird traditionell auf einem Bananenblatt, dem ursprünglichen Teller in Kerala, serviert. Auch Bananen, Bäume und Pflanzen. Ja, findet man ja ohne Ende in Kerala und ihr seht oder ihr hört, die Nähe zur Natur ist eben auch immer noch da. Und vor allem zu Festlichkeiten, Feiertagen, Hochzeiten wird Sadia einem serviert. Und das ist Reis mit verschiedenen Dips, Soßen, Chutneys, Gemüsegerichten, vielleicht ein Stück Fisch noch dazu, ein Nachtisch. Und ja, sozusagen das, was in Nordindien der Thali ist, also ein Teller mit verschiedenen indischen Gerichten, ist in Kerala das Sadia und das müsst ihr auch dann unbedingt einmal ausprobieren. Ich habe gerade einen Abstecher in die Küche Keralas gemacht, also das passiert mir öfter, dass ich schnell mal zum Essen abschweifen kann, aber einfach weil indisches Essen ja auch einfach so, so lecker ist und ich finde, dass Essen auch immer ein wichtiger Bestandteil von der Reise ist und da darf auf jeden Fall auch das Kerala-Essen erwähnt werden. Gehen wir aber weiter auf der Kerala-Landkarte und zwar möchte ich jetzt mit euch etwas höher gehen. Von Kochi aus, 4 Autostunden entfernt, befindet sich Munnar. Munnar ist ein Bergort in den Western Ghats, auf ca. 1600 bis 1800 Meter gelegen. Und weil es so hoch gelegen ist, ist das Klima auch gleich etwas kühler und angenehmer. An der Küste herrscht wirklich subtropisches Klima. Es ist sehr, sehr humid. Es ist immer warm zwischen 25 und 35 Grad. Aber ja, oben in den Western Ghats kann es sich dann auch durchaus einmal abkühlen. Beziehungsweise ist es tagsüber auch mal angenehm, um durchzuatmen. Und die Inder nutzen wieder diese Höhenlagen für sich, um dort dann auch mal der Hitze des restlichen Indiens zu entfliehen. Es ist auch das perfekte Klima für den Tee, wie die Briten herausgefunden haben. Und wenn ihr dann in Munnar seid, man traut seinen Augen immer erst gar nicht. Also es erstreckt sich ein Meer an grünen Teeplantagen vor ein. Und ich finde es auch immer dann sehr, sehr interessant, dann auch einmal in den Austausch mit den Teepflückerinnen zu kommen, die man trifft, auch selbst mal zu probieren, den Tee zu pflücken. In Munnar selbst gibt es ein sehr interessantes Teemuseum, wo man alles über die Teeherstellung erfahren kann, über das Teepflücken erfahren kann, auch über die gesundheitlichen positiven Eigenschaften des grünen und weißen Tees viel, viel lernt. Und es ist wirklich einzigartig, da dann auch einfach mal durchzuspazieren, durchzuwandern oder mit dem Fahrrad durchzufahren. Außerdem gibt es um Munnar herum, wenn man dann so ein bisschen tiefer wiederkommt, eine enorme Vielfalt an Gewürzen. Also schon alleine, wenn man von Kochi hochfährt nach Munnar, ist das super interessant, weil man an vielen Plantagen, auch Obstplantagen, vorbeikommt. Man sieht dann Felder von Ananas, von Gummibäumen, also wo Kautschuk gewonnen wird. Man sieht den Pfeffer überall wachsen. Kardamomplantagen. Aber wenn man an einer Wanderung zum Beispiel im Munnar teilnimmt, die wir auch wirklich immer sehr, sehr gerne auf unseren Rundreisen in Kerala mit anbieten, läuft man eben zuerst durch den Tee, lernt ganz, ganz viel über den Tee kennen, um dann weiter hoch hinaus auf einen Punkt zu laufen, um dann wirklich auch zu erfahren, ja, wir sind hier in einem Gebirge, in den Bergen mit tollen Aussichten. Da kann man dann auch sogar die Chance haben, einen echten wilden, freilebenden Elefanten zu sehen oder zumindest auch mal einfach nur den Stuhl von einem Elefanten zu sehen. Und dann läuft man durch die Vielfalt der Gewürze. Und ja, die Menschen bauen die da tatsächlich an. Also die leben in Pfeffer, man sieht Nelken, Vanille, ganz viele verschiedene exotische Obstsorten, Ingwer, Kurkuma, Sternanis, Kardamom, außerdem Kakaobohnen und Kaffeepflanzen. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant und auf so einer Wanderung lernt man dann einfach auch ganz, ganz viel über die ganzen Gewürze und exotischen Pflanzen, die man dann vor Ort auch sieht. Ich mag den Markt in Munnar auch sehr. Munnar ist übrigens auch der Ort, wo es tatsächlich so ist, dass sich Kirche, Moschee und Tempel wirklich wie in so einem Dreieck gegenüberstehen. Der Markt ist super turbulent, sehr wuselig. Man sieht dann auch noch mehr exotisches Obst und Gemüse, was man vorher vielleicht auch noch gar nicht so gesehen hat. Und es macht dann immer einfach Spaß, auch mal durchzuschlendern, einen Tee irgendwo zu trinken oder ja auch einen Kaffee oder selbstgemachte Schokolade zu kaufen. Außerdem eignet sich Munnar sehr, sehr gut als Ausgangspunkt für auch noch höhere Trekkingtouren, mehrtägige Trekkingtouren oder Wanderungen. Wir bieten so bis zu 3 bis 5 Tage lange Trekkingtouren an oder eben auch Tageswanderungen bis hoch zu den höchsten Bergen Keralas auf 2695 Metern beziehungsweise auf 2640 Metern. Das ist dann der zweithöchste Berg der Mesapolimala in den Western Ghats. Das sind die höchsten Erhebungen Keralas und übrigens die niedrigste Höhe ist sogar unter normal Null auf minus 2,2 Metern, aber dazu später mehr. Ja, und wenn man dann auf so einem hohen Berg ist, also entweder dem höchsten Berg, dem Anai-Gipfel auf 2695 Metern oder eben diesen zweithöchsten Gipfel, läuft man durch Steppe, man hat sehr, sehr gute Aussichten und ja, schnuppert ein bisschen Höhenluft und ist auch gleichzeitig ein bisschen in Bewegung, was ja auf einer Reise auch immer ganz schön ist. Von Munnar kann man dann, wie gesagt, diesen Abstecher nach Tamil Nadu machen, zur Tempelstadt Madurai, um so ein bisschen Tempelatmosphäre, Marktluft zu schnuppern. Oder, ja, das ist ungefähr so eine 4-stündige Fahrt. Also es ist alles immer so 3 bis 4, 5 Stunden entfernt, diese Ziele, von denen ich spreche. Oder man macht den Kreis weiter nach Tikedi. In Tikedi oder an Tikedi angrenzend befindet sich einer der vielen Nationalparks in Kerala. Das wäre hier in dem Fall der Periyar Nationalpark. Es gibt noch viele andere Nationalparks, unter anderem zum Beispiel oben in Nordkerala auch der Wayanad Nationalpark. Und die Nationalparks eignen sich mal mehr oder weniger gut, um wilde Tiere zu sehen. Überall soll es Tiger geben, da muss man aber schon sehr, sehr viel Glück haben. Vielleicht findet man Bären, Büffel, ganz viel Dammwild und Rehe kann man sehen oder auch Elefanten. Und das ist ja natürlich immer was Besonderes. Und im Periyar Nationalpark ist das Schöne, dass man da auch wirklich Wanderungen machen kann, Bootstouren, Bamboo-Rafting oder mehrtägige Trekkingtouren. Und das hat man dann eben die Chance, diese freilebenden Elefanten kennenzulernen. Geführt wird man von einem Ansässigen eines Stammesvolkes, wo man dann auch ganz viel über die traditionelle Lebensweise mitbekommt, wie wirklich ursprünglich noch im Wald gelebt wird. Wobei man jetzt natürlich sagen darf, dass im Nationalpark dann auch keine Dörfer oder so mehr vorhanden sind, sondern die dann außen angesiedelt sind, die Menschen. Aber eben durch diesen Nationalpark eine Arbeit haben, oft als Guide oder Wildparkwächter. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in Kerala seid, besucht wenigstens einen Nationalpark, um auch viel Flora und Fauna, Natur mitzubekommen. Vielleicht sogar einen Elefanten zu sehen oder einen Bären. Wer weiß, vielleicht sogar einen Tiger. Das ist dann die Frage, ob das Glück oder ja, oder auch doch nicht so viel Glück ist. In Tikedi kann man auch sehr gut in Homestays untergebracht sein. Man kann an sehr, sehr schönen Kochkursen teilnehmen, sich hier auch in bestimmten Zentren Kalari und Kathakali anschauen, also die traditionelle Kampfkunst oder auch den Tanz. Das kann man übrigens an vielen touristischen Zielen, also auch in Munnar ist das tatsächlich ganz gut möglich. Man kann durch Kaffeeplantagen laufen, sehr lecker essen, durch die kleinen Märkte schlendern und ja, bewundern, wie viele verschiedene Bananensorten es gibt. Also das Nette in Kerala ist einfach, dass es alles eher so kleinere Ortschaften sind, wo man auch überall ganz gut zu Fuß durchkommt, was ja natürlich in richtig großen indischen Städten eher immer anstrengend ist. Ja, und dann von Tikedi, das ist ihr merkt es vielleicht schon, ich spreche über so eine kleine Rundtour, die sich immer ganz gut anbietet, entweder mit Bus oder im privaten Fahrzeug, mit Fahrer in Zentralkerala, kann man dann runter zu den Backwaters. Und was ich an diesem kleinen Kreis so liebe, ist einfach diese Vielfalt auf sehr, sehr dichten Raum mit nicht so großen Distanzen zwischen den einzelnen Zielen. Also ich habe erlebt ihr die Stadt Kochi, also auch so ein bisschen Kultur. Dann geht es hoch in den Tee und in die Gewürze. Dann seht ihr einen Nationalpark. Vielleicht mit den Abstecher nach Madurai erlebt ihr sogar auch so ein bisschen hinduistische Tempelkultur und noch wuseligere Märkte. Ja, und dann geht es zu den Backwaters. Und die Backwaters, die sind auch wirklich sehr, sehr speziell. Wir sind jetzt wieder zurück an der Küste. Und die Backwaters sind ein künstlich angelegtes Kanalsystem mit insgesamt 900 Kilometer Länge. Und das ist, weil es nennt sich ja Backwaters, also es ist zum einen so ein bisschen aus dem Rücklauf des Meereswasser, also Meerwasser, aber eben vor allem Frischwasser aus den Flüssen, die aus den Western Ghats herunterkommen. Und man hat so ein paar künstliche Sperrungen angelegt, dass dieses Salzwasser nicht so sehr sich mit dem Süßwasser vermischt, um damit dann über diese künstlich angelegten Kanäle und durch Schleusen die Reisfelder, die dazwischen liegen, entweder zu bewässern oder das Wasser zu entziehen. Und wie ich auch schon einmal erwähnt habe, die niedrigste Höhe in Kerala ist minus 2,2 Meter. Also man ist dann schon unter dem Meeresspiegel und dadurch eignet sich diese Gegend dann eben auch sehr gut, damit diese Reisfelder auch entweder ja dann unter Wasser kommen oder dass das Wasser dann wieder entzogen wird. Weil wer so ein bisschen eine Idee hat von Reisanbau, das steht ja immer, also der Reis steht ja richtig in Wasser. Und ja, die Backwaters, die sind natürlich auch ein Ökosystem geworden mit ganz, ganz vielen Vögeln, mit Meer oder mit Wassergetier, Schildkröten, vielen Fischen und auch ja, einer reichen Pflanzenvielfalt. Alles rundherum um den riesengroßen Vembanadsee gelegen. Die Backwaters könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wer vielleicht von euch schon im Spreewald war. Das ist ja nicht so weit weg von meiner deutschen Heimat in Brandenburg. Also ein Kanalsystem, aber drumherum Reisfelder und südtropische oder ja tropische Pflanzen, viele, viele Palmen. Und sehr beliebt unter Touristen ist es lange Zeit gewesen, in ausgebauten Hausbooten zu fahren. Diese Hausboote waren ursprünglich Boote, mit denen der Reis transportiert worden ist. Und mittlerweile hat sich das wirklich zu so einer touristischen, ja, beliebten Aktivität entwickelt, mit so einem Hausboot durch die Backwaters zu fahren. Mittlerweile gibt es mehr als 2000 Hausboote, die sind motorisiert. Es gibt sie in allen Größen, also mit einem Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, acht Zimmer. Und sie haben sich auch oder sind auch sehr beliebt jetzt bei den indischen Touristen. Und ich muss sagen, es ist interessant, das mal zu machen, aber es ist doch eine große Umweltbelastung, weil diese Hausboote ja alle motorisiert laufen, auch eine große Belastung hinsichtlich Lautstärke und es ist nicht mehr das, was es mal gewesen ist, einfach weil es so ein großer Touristenzweig ist und es wirklich. Also während man auf diesem Hausboot unterwegs ist, trifft man hunderte von anderen Hausbooten und eben auch viele Inder, die auf diesen Hausbooten Partys machen. Dann muss man auch aufpassen bei den Hausbooten, dass man wirklich auch einen guten Anbieter erwischt, weil diese Hausboote teilweise auch doch schon sehr unhygienisch sein können und sehr heruntergekommen sind. Wenn man allerdings einen guten Anbieter findet, es ist auch irgendwie schon eine sehr, sehr aufregende Erfahrung, mal auf so einem schwimmenden Boot zu leben, sein Zimmer zu haben mit angeschlossenem Badezimmer. Man wird super gut bekocht und hat auch oft ein gutes Team um sich herum, also von Koch über Bootsmann, kann dann vielleicht auch selbst einmal Steuermann spielen und es kann auch ein Erlebnis sein. Ich empfehle jedoch eher zwei Dinge. Zum einen gibt es in einer Region nahe Kochi die Möglichkeit, ein eco-friendly Hausboot zu wählen, das dann traditionell nur mit langen Stäben angetrieben wird. Man kommt dann zwar auch nicht so weit vorwärts, aber es ist viel, viel beschaulicher und in dieser Gegend ist ja dann auch nicht so viel los. Oder was für mich eigentlich noch die schönere Alternative ist, ist selbst mit den Kajaks durch die Backwaters zu fahren. Weil mit so einem Kajak ist man ja dann nicht nur auf den großen Kanälen, sondern kommt in die ganz, ganz kleinen Kanäle und erlebt dann richtig, wie die Menschen dort am Wasser leben. Also man muss sich das vorstellen, dass anstelle von Straßen gibt es eben Wasserstraßen. Die Häuser sind direkt an diesen Wasserstraßen. Die Menschen selbst bewegen sich mit Booten fort. Sie leben richtig an dem Wasser. Die Frauen waschen dort die Wäsche. Sie putzen den Fisch. Die Männer angeln oder tauchen nach Muscheln. Die Kinder baden dort. Alle waschen sich. Und davon kann man halten, was man will, weil vielleicht umwelttechnisch ist es auch wieder nicht das Allerbeste, wenn da alles Mögliche gewaschen wird. Aber man sieht richtig, man ist den Menschen ganz nah und kriegt dieses Leben der Menschen dort mit. Und es ist auch viel, viel beschaulicher, durch diese kleinen Kanäle dann zu paddeln, zu sehen, wie das mit den Schleusen und den Reisfeldern funktioniert, dann an kleinen Paddy-Shops anzuhalten. Das sind kleine, authentische Restaurants, wo man richtig, richtig gut, aber auch richtig, richtig scharf essen kann und auch den lokalen Palmenwein probieren kann, der sehr, sehr erfrischend ist. Und ja, das macht auch richtig Spaß, den auszuprobieren. Und gerade zum Sonnenauf- oder zum Sonnenuntergang ist die Atmosphäre auch wirklich wunderschön und sehr, sehr friedlich. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, eine Bootstour mit einem kleineren Boot zu machen. Aber wirklich, wenn ihr euch es zutraut, macht eine Kajaktour durch die Backwaters und das wird bestimmt einer eurer Highlights der Reise gewesen sein. Ich würde euch auch immer empfehlen, in einem Homestay in den Backwaters zu wohnen oder eventuell auch in den Backwaters eine Ayurveda-Kur zu machen. Aber wenn immer ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch immer empfehlen, in einem Homestay zu wohnen, weil man immer 1A bekocht wird, so ja auch wieder viel über das Essen von dem Land mitzubekommt und weil man den Menschen einfach sehr, sehr nah ist. Und die Homestays in Kerala sind immer besonders liebevoll und schön eingerichtet. Ja, und dann, um den Kreis zu schließen, ist nur in circa einer Stunde entfernt, wenige Kilometer entfernt, der Marari-Strand, Mararikulum-Strand auch genannt. Dort kann man dann in einem kleinen Homestay am Strand leben bei Fischermenschen oder man kann sich es gönnen, in einem Strandresort noch für 2-3 Tage einfach mal die Seele baumeln zu lassen, den an einem privaten, sehr sauberen Strand dann auch mal schwimmen zu gehen, den Pool zu genießen, ja, und einfach auch so ein bisschen Erholung noch mehr zu haben, bevor es dann auch zurückgeht. Und ja, das ist so eine kleine Rundreise, die ich vielen, vielen empfehle, auf verschiedene Art und Weise. Das kann man tatsächlich auch mit dem Fahrrad sehr, sehr gut machen. Man kann das als Multiaktivreise machen und da dann so ein paar Tage mehr Wanderungen einlegen, mit der Kajaktour, mit auf dem Fahrrad ein paar Strecken zurücklegen. Oder man, wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man das als Reisebaustein machen oder man verbindet das dann mit einem Ayurveda-Aufenthalt oder mit noch einer Reise mehr nach Richtung Südkerala, wo man dann vielleicht ein paar Tage noch am Vakala-Strand oder in Kollam verbringt. Das sind, oder viele von meinen Gästen gehen dann auch noch ins Yoga-Ashram, in das Shivananda-Ashram. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kann auch Richtung Nordkerala reisen. Dort ist alles ein wenig untouristischer. Ich organisiere mal gerne Reise in Nordkerala, denn auch in Verbundenheit zu dem Ayurveda-Aufenthalt im Greens Ayurveda, das sich ja in Nordkerala verbindet. Die Strände sind etwas einsamer. Alles ist so ein bisschen noch ursprüngliche, auch die Nationalparks und man kann dort tolle Wanderungen auch machen und ist dann ja auch von Kerala schnell in den Nachbarstaaten Karnataka oder Tamil Nadu, wo man dann noch mehr in Südindien erforschen kann, ausprobieren kann, erleben darf. Ja, ich habe euch einiges erzählt zum Start Kerala. Wenn ihr Fragen dazu habt, stehe ich euch natürlich immer gerne zur Verfügung. Ihr könnt mir schreiben über den Instagram-Kanal von Chalo Reisen. Ich bin auch schnell mit der WhatsApp oder per E-Mail zu erreichen und ich freue mich, in den Austausch mit euch zu kommen. Vielen, vielen Dank für das Zuhören. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Eure Sarah.